Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel, und ich bin Olaf Häuser.
So it's past midnight. I'm standing on the shore of the Rio Grande. The water is right behind me. I'm down the Texas border, along with 18 senators. We made the trip to see the crisis that is playing out.
Markige Worte mit leichtem Texas-Akzent. Der Mann, den Sie gerade hörten, ist Ted Cruz, der Texas als Senator im US-Kongress vertritt und einer der Kandidaten, die sich Hoffnung machen, Donald Trumps Lücke in der republikanischen Partei zu füllen. Cruz stammt selbst von kubanischen Einwanderern ab und hat sich in diesem Fall am Rio Grande filmen lassen, wo er mit 18 weiteren republikanischen Senatoren, Sie kennen diese Art von inszenierten Reportagen, die Krise an der US-Südgrenze fernsehtauglich inspiziert hat. An dieser Grenze versuchen Hunderte bis Tausende Menschen täglich in die Vereinigten Staaten zu gelangen, viele von ihnen mit Hilfe mexikanischer Schlepper, die sie am Rio Grande per Schlauchboot über den Fluss bringen.
This is a humanitarian crisis. It's a public health crisis and it's a national security crisis. And it's time for the Biden administration to put an end to it and stop sanctioning lawless chaos on our southern border.
Cruz und die Republikaner haben die humanitäre Krise an der Grenze als politische Munition entdeckt und attackieren die nicht mehr ganz so neue Regierung von Präsident Joe Biden wegen unmenschlicher Lagerhaltung der Fluchtwilligen, wegen der angeblichen Unwilligkeit der Regierung, sich darum zu kümmern und vor allem wegen der großen Gefahr für die USA durch einreisende Kriminelle. Natürlich ist das politisches Kalkül. Und natürlich ist es eine humanitäre Krise, die mit der Situation in Europa vergleichbar scheint. Denn hier wie dort fliehen Menschen in Massen vor unhaltbaren Zuständen in ihre Heimat, ohne zu wissen, ob ihre Träume von einer besseren Welt im Norden erfüllt werden können. Aber bevor ich einen Lautsprecher wie Ted Cruz beim Wort nehme, spreche ich doch lieber mit einem Bekannten, dessen Beobachtungsgabe ich vertraue. In diesem Fall ist das Mark Pitzke, der als langjähriger US-Korrespondent vor kurzem zum ersten Mal an die Südgrenze gereist ist, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen.
Also das war sehr interessant, weil ich auch überhaupt keine Vorstellung hatte, außer dem, was man so im Fernsehen sieht und von den Kollegen liest, auch den amerikanischen Kollegen. Und es war alles ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Was natürlich toll ist für einen Journalisten, ne, wenn man auch so ganz mit leerem Hirn dahin kommt und wirklich eine völlig neue Geschichte vorfindet, die man sich so gar nicht vorher überlegt hatte. Also ich war sehr beeindruckt, wie wundervoll die Leute dort ich war in Texas unterwegs, an mehreren Orten, wie wundervoll die Leute in Texas waren, wie nett, wie offen für Migration, wie hilfsbereit. Also dieses ganze Klima, was man noch so von den Trump-Jahren kennt, dass man bloß die Mauer da hochziehen muss, weil die bösen Leute kommen da vom Süden rüber. Das findet man dort in den Ortschaften überhaupt nicht vor. Zumindest habe ich das nicht vorgefunden. Und das war schon eine große Überraschung für mich, wie toll die Leute damit umgehen, aber auch wie sehr sie selber unter der ungeklärten Lage halt leiden. Ja, dass die Krise, um das Wort Krise wird hier mal so ein bisschen gestritten politisch. Ne? Darf man das eine Krise nennen? Das ist schon eine Krise, was da im Moment los ist, auch unter Biden. Und das macht auch den Leuten dort zu schaffen. Und dann natürlich die Migrantinnen und Migranten, die da über die Grenze kommen. In Texas ist das ja der Rio Grande, der Fluss. Die ganze texanische Südgrenze läuft mitten durch den Fluss. Und zu sehen, wie die jede Nacht mit Schlauchbooten darüber kommen, ist schon Wahnsinn. Also das, ich meine, ihr in Europa kennt das Thema natürlich auch. Das ist fast so, was sich das bei euch im Mittelmeer abspielt auch. Und das hätte ich wirklich nicht so erwartet.
Was für Leute triffst du denn da, wenn du sagst, dass da nachts jede Nacht die Boote rüberkommen? Wie muss man sich die Szenerie vorstellen? Auf der einen, auf der anderen Seite? Und wie gehen die Leute miteinander um?
Das war für mich neu, aber für die viele Kollegen ist das nicht neu. Das zum Beispiel gibt's die eine Stelle in der Nähe von Roma und da wurde mir dann gesagt, da musst du dann die Straße fahren, dann fährst du links ab und dann biegst geradeaus und dann kommst du an einen Gatter und dann stellst du den Wagen ab und dann kletterst du über das Tor pass bloß auf Schlangen auf, wurde mir vorher geraten. Und dann gehst du so bis zum Fluss runter und dann ist da so ein kleiner Strand mit Sträuchern und so ein paar dürren Bäumen und so Kieselstrand, Sandstrand, Schlammstrand. Und da warten dann schon irgendwie ein Dutzend Fotografen. Fotografen, das ist eine Stelle, wo die Fotografen fast jeden Abend hingehen, um tolle Fotos zu kriegen von der Überfahrt. Die Fotos, die du zum Beispiel siehst bei uns, die du bei uns im Heft gesehen hast oder die bei uns auf der Seite, ist auch überall anders. Also die Fotos, die Pressefotos sind fast alle von dieser Ecke da. Und das ist so eine Gruppe von Fotografen, die kennen sich alle und die warten da schon. Und es warten aber dann auch schon meistens die Grenzbeamten.
Weil sie die Stelle auch kennen.
Die Stelle, das ist bekannt. Und die warten dann da im Dunkeln. Also da stand zum Beispiel ein Jeep, der war unter so Tarnnetzen unterm Baum. Also das war die Nationalgarde. Da saßen zwei Soldaten drin. Und dann kam dann auch noch die Grenzpolizei mit mehreren SUVs. Die haben sie oben abgestellt und einen großen weißen Bus. Weißt du, diese amerikanischen Schulbusse, die man kennt, die sonst gelb sind, der ist weiß. Für die Grenzpolizei und die warten dann. Die warten auf die Leute und dann kommen die rüber. Die kommen rüber so bis zu 10 Leute pro Schlauchboot. Meistens Familien mit Kindern, mit Babys über der Schulter. Du siehst die schon am anderen Ende, siehst du, wenn die kommen, du siehst erstmal Taschenlampen am anderen Ufer und dann hörst du Stimmen und dann kommen die so rübergepaddelt. Das sind dann die Schleuser, die die da rüberbringen, also die Schmuggler, die teuer bezahlt haben, also irgendwie bis zu 6.000 Euro, müssen die da auf den Tisch in den Sand legen, um von diesen Menschenschmugglern überhaupt durch dieses mexikanische Gebiet gebracht zu werden, weil das ist alles, wird das kontrolliert von den Kartellen.
Coyotes, Kojoten heißen die Menschenschmuggler dort, die ihr Geld damit verdienen, Migranten über die Grenze zu schleusen. Beziehungsweise wie hier in der kleinen südtexanischen Stadt Roma über den Rio Grande zu bringen. Das geht schon so lange so, dass sich ein eingespieltes Ritual zwischen Migranten, Schmugglern und Grenzpolizei etabliert hat.
Die werden dann an Land gebracht, dann auf der amerikanischen Seite, steigen dann aus und die Schmuggler fahren dann mit ihren Booten wieder zurück. Und die Grenzpolizei nimmt die in Empfang und das läuft alles ganz routiniert ab. Ganz normal, ganz freundlich. Die Familien werden die Namen aufgeschrieben, die werden quasi processed und dann werden die am Schluss in den Bus gepackt und weggefahren. So, was die jetzt nicht, die Migrantinnen und Migranten aber nicht wissen, ist, dass die meistens, wenn die mit dem Bus dann weggefahren werden, kommen die erstmal in so eine Übergangsstation und dann kommen die in einen Flieger und werden dann nach El Paso geflogen, 1000 Kilometer entfernt, und dort wird aber die Grenze zurückgeschickt, weil die Grenze offiziell ja noch dicht ist. Der Trump hat die mexikanische Grenze dicht gemacht unter einer Vorschrift, die nennt sich Title 42. Das ist quasi eine Vorschrift des Gesundheitswesens. Wegen Corona ist die Grenze dicht. In El Paso werden sie dann nach Juarez, gibt es zwei Brücken, eine bekannte, diese International Bridge, die man auch aus Filmen kennt und so, wo halt die Busse dann dreimal am Tag normalerweise um 9, um 11 und um 1 kommen diese weißen Busse an, die dann vom Flughafen kommen. Und die Leute werden auf die Brücke gebracht und dann in der Mitte der Brücke ist die Grenze und dann merken die erst zum Teil, dass sie wieder zurück nach Mexiko kommen. Und da gibt's viel Tränen, viel Geweine und viel, also das ist sehr, sehr erschütternd, was sich da abspielt.
Ich muss es vielleicht noch mal ein bisschen rekapitulieren. Das heißt, und eine Frage stellen natürlich. Es werden diverse Menschen über 1000 Kilometer zu einem entfernten Ort gebracht, um dort wieder nach Mexiko rüberzukommen. Und das passiert dann in der Nähe der größten Drogenhochburg, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, Juarez. Vor allen Dingen sind sie 1000 Kilometer von dem Ort entfernt, wo sie eigentlich amerikanischen Boden betreten haben. Wie kommen die Leute wieder zurück?
Das wird denen selbst überlassen. Das interessiert die Amerikaner nicht. Du bringst es genau auf den Punkt. Das ist unmenschlich, was da passiert. Und die werden dann auf der anderen Seite manchmal empfangen von Menschenrechtsorganisationen, von Amnesty-Leuten, von kleineren Gruppen, die sich dort um diese Leute kümmern, die denen was zu essen geben. Da gibt's dann kleine Aufnahmelager, oder so, wo sie dann warten. Viele schlüpfen dann irgendwie in die Anonymität und versuchen es dann wieder. Also es gibt, man stellt fest, dass manchmal Leute zum zweiten oder zum dritten Mal über den Fluss kommen, bis sie und glauben, dass sie dann durchkommen, weil es werden nicht alle zurückgeschickt. Manche dürfen da bleiben. Ich habe eine Familie getroffen aus Honduras. Das war ein Vater, seine Frau, die waren irgendwie Anfang 30. Die hatten eine 6-jährige Tochter dabei und ein 2 Monate altes Baby. Ich habe die in McAllen, Texas, da gibt's so eine katholische Hilfsorganisation von einer Ordensschwester, die da betreut. Dann können sie sich duschen, Deodorant und Zahnpasta und sowas alles, können die Wäsche waschen und sowas, bevor sie dann weiter. Und die durften bleiben. Die wurden nicht zurückgeschickt und die wussten aber nicht warum. Sie nehmen an, dass das wegen des Babys war. Ich habe mit Leuten dort gesprochen, die das beobachten, die Leute auch betreuen und die sagen, es ist sehr willkürlich. Das ist manchmal ganz Lust und Laune des Grenzbeamten, der die gerade aufnimmt.
Glaubst du, dass der Druck so groß ist für Menschen, die in die USA wollen, das mehrmals zu versuchen, obwohl sie wissen, dass sie jedes Mal abgewiesen werden können?
Die Gefahr, zurückgewiesen zu werden, ist kleiner als die Gefahr, das nicht zu versuchen. Weißt du? Und das ist... Das können wir uns in unserem westlichen Komfort hier so gar nicht vorstellen, was das für eine Verzweiflung ist, die diese Leute treibt. Ja, und das ist schon sehr bewegend. Und dieses Title 42 von Trump eingerichtet, von Biden fortgesetzt wegen Corona, ist der große Streitpunkt im Moment. Es gibt eine große Kampagne von Menschenrechtlern, die das Weiße Haus drängen, das endlich aufzuheben. Weil es hat noch eine andere Auswirkung, nämlich die Einzigen, die von diesem Title 42 offiziell ausgenommen sind, sind unbegleitete Kinder und Jugendliche. Also dass wer ohne Eltern oder Familie da ankommt und irgendwie unter 18 Jahre ist, der wird nicht zurückgeschickt, wenn die alleine sind. Das heißt, viele Familien schicken ihre Kinder vorweg ohne Eltern. Also da triffst du dann Jugendliche, die haben einen Zettel in der Hosentasche mit dem Namen und der Telefonnummer von irgendeinem Verwandten in Chicago oder so, wo sie dann hinwollen, die dann alleine ankommen. Und das sind dann die Kinder, die dann wiederum in diesen großen Lagern aufgenommen werden, die jetzt ein bisschen besser aussehen als unter Trump, also keine Kinder in Käfigen mehr, aber die liegen weiter auf Luftmatratzen auf dem Boden. Gut, die kriegen dann irgendwie Spielzeug und so ein bisschen machen die da Bespaßung und dürfen ein bisschen Fußball spielen. Ich war in El Paso, waren wir an einem Lager, das war in Fort Bliss, das ist die größte Militärinstallation in den USA. Und da kommt man überhaupt nicht ran. Da sieht man nur von Weitem, dass da so weiße Zelte aufgebaut sind, wo die drin wohnen. Da sind mehr als 2000 Kinder noch zum Beispiel. Also das ist auch eine Folge von dieser Grenzsperrung, die eigentlich nicht mehr gerechtfertigt ist durch gesundheitliche Argumente.
Aber vielleicht ganz schön praktisch noch momentan.
Ja, praktisch. Das heißt praktisch, du hast...
Ist böse gesagt, ich weiß, aber...
Ja, es ändert sich ja am Zustrom überhaupt nichts. Das hat ja keine, also es hat keine abschreckende Wirkung. Ich habe mir die Zahlen gerade nochmal angeguckt, bevor ich mit dir gesprochen habe. Also die nennen das Encounters, also Leute, das sind keine Festnahmen, sondern Leute, die sie an der Grenze aufnehmen und dann teilweise wieder zurück. Im April waren 10-mal so hoch wie im April 2020. 10-mal, also 170.000 statt 17.000. Und das liegt daran, dass es gab Hurrikane in Zentralamerika, es gab Naturkatastrophen da, die politische Lage hat sich sehr verändert zu Ungunsten der Leute. Und viele denken einfach, und das ist jetzt wieder das, was du vorhin gefragt hast, dass Biden sie mit offenen Armen empfängt, dass sich jetzt alles geändert hätte zu ihrem Vorteil, was leider nicht der Fall ist.
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wir können ja den Spieß auch mal umdrehen, ne? Wenn man jetzt überlegt, was erwarten sich die Leute? Was können sie denn erwarten? Also, auf welche Zukunft können sie überhaupt hoffen in Amerika?
Sagen wir mal theoretisch, die Grenze wird geöffnet und sie werden nicht zurückgeschickt. Oder jetzt zum Beispiel diese Familie aus Honduras, die dürfen einen Asylantrag stellen. Und dann kommen die in die gerichtliche Schleife, ne, die Warteschleife. Und die sind so hinterher, auch weil Trump das überhaupt nicht verarbeitet hat damals in den 4 Jahren, dass die zum Teil 4 Jahre warten auf ihren Termin. Das heißt, die werden innerhalb dieser Jahre ins Land dann gelassen und kriegen so ein Schrieb. Und dann heißt es, ne, ihr müsst euch dann 2023 bei dem und dem Gericht melden. So, und da hatte Trump ja
immer, in der Zwischenzeit
können die als undokumentierte Einwanderer die billigsten Billigjobs verrichten, ne, die sonst keiner machen will. Die sind, solange die diesen Schrieb haben, sind die aber legal. Also dieses Schlagwort illegale Einwanderer gibt's eigentlich nicht. Ja, das trifft nur für ganz wenige zu. Und Trump hat ja immer behauptet, dass die meisten davon untertauchen dann und sich nie wieder melden. Das stimmt überhaupt nicht. Über 90% derjenigen, die einen Gerichtstermin haben, erscheinen dann auch zu diesem Termin, egal wie spät er ist. Weil das sind halt doch überwiegend rechtschaffene Leute. Ne? Das sind also nicht alles Verbrecher, die da rüberkommen. Hat man sicherlich auch. Und da herrscht reger Drogenhandel, auch da an dem Fluss Rio Grande. Also zum Teil kommen da Drogenhändler und verstecken irgendwie ihre Pakete mit Koks und Heroin im Busch auf der amerikanischen Seite. Und da gibt's Stash-Houses, auch da in Südtexas, wo das dann weiterverarbeitet wird. Aber das sind halt die Ausnahmen, das sind nicht die, aber das wird dann immer zitiert, ne, um die Grenze zu befestigen, solche Sachen.
Klar, das sind plakative Beispiele, ja. Ne? Das ist in Europa eine ähnliche Argumentation.
Das gibt's an der kanadischen Grenze auch, aber die wird nicht dicht gemacht, weil die Leute, die darüber kommen, sehen halt aus wie die Mehrheit der weißen Amerikaner. Ne, das ist auch ein bisschen so, da kommt so ein bisschen der Rassismus rein. Ne? Die Leute, die vom Süden kommen, sehen anders aus. Das sind halt Latinos und die Konservativen in Amerika haben ja die große Sorge, dass sie die weiße Mehrheit verlieren, was ja demografisch in ein paar Jahren der Fall sein wird. Und diese Grenzdebatte ist Teil dieser Diskussion auch. Und diese ganze Wahlrechtsgeschichte, die wir hier besprechen in den USA gerade auch, gehört da auch mit rein.
Da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Diese ganzen Leute, die wissen nicht, dass sich das sowieso alles in the long run, wie es so schön heißt, verändern wird. Und keine Ahnung, ob unsere Menschheit in 50.000 Jahren grün, gelb oder blau ist, irgendwas wird sein.
Ja, natürlich, aber hier in Amerika, das wird auch, das können die nicht aufhalten, die können das ein bisschen verzögern, aber nur geringfügig. Und was die Republikaner jetzt hier machen, muss man auch klar sagen, dass sie sagen, na gut, dann werden wir halt als Minderheit weiter regieren und die machen sich das Wahlrecht so zurecht, schützen sich das so zurecht jetzt in Staaten wie Georgia und Mississippi und Florida, dass Minderheiten halt am Wählen gehindert werden und dass dann halt die demografische Minderheit auf Dauer an der Macht bleibt. Auch im Kongress.
Mehrheit bildet.
Ja, auch im Kongress, also von wegen Demokratie. Da kommen noch ganz ungemütliche Sachen auf uns zu in den nächsten Jahren hier politisch. Aber das wäre ein ganz anderes Thema.
Über das, ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir abbiegen? Das hört sich auch spannend an.
Ja.
Nee, lass uns bitte mal an der Grenze bleiben. Du hast jetzt schon ein paar Mal Trump und Biden erwähnt. Kannst du mir darlegen, ob und wenn was ich von Trump zu Biden verändert hat an der Grenze? Eigentlich müsste man es ja noch weiterziehen, ne? Von Obama zu Trump zu Biden. So, aber ich weiß nicht, ob du ein solcher Experte bist für die Grenzpolitik der verschiedenen Administrationen.
Also Obama wurde mir auch immer wieder als negatives Beispiel genannt, dass sich die Zahl der Zurückweisungen, der Abschiebungen, der Deportationen, wie man es jetzt nun nennen will, unter Obama auch sehr erhöht hat, dass man da nur nicht so drüber gesprochen hat. Das stimmt auch. Was sich von Trump zu Biden verändert hat, kann ich dir konkret sagen. Es hat sich verändert, Familien werden nicht mehr auseinandergerissen. Also die Familie jetzt, die ankommt und da bleiben darf, also wenn die das Glück haben und nicht zurückgeschickt werden, dürfen die zusammenbleiben. Die dürfen, da werden die Kinder nicht denen aus der Hand gerissen. Also diese Szenen gibt es nicht mehr. Die einzigen alleinstehenden, unbegleiteten Kinder, die man noch vorfindet, und das sind 20.000 oder so im Moment, sind unbegleitet gekommen schon. Die waren schon getrennt. So, das hat sich verändert. Was sich noch geändert hat, das ist aber auch so ein zwiespältiges Sinn. Biden hat geschworen, keinen Meter Mauer mehr zu bauen.
Die Mauer an der Grenze zu Mexiko war wohl Donald Trumps plakativstes Projekt. Und seine immer wieder veränderten Aussagen darüber wiederzugeben, würde mehr als eine Podcast-Folge füllen. Sein Hauptargument jedoch waren stets die Gefahren durch Kriminelle, die ohne den Schutzwall ungehindert in die USA strömen könnten und das Land mit Mord und Drogenhandel überziehen würden. Deshalb verwundert es eigentlich überhaupt nicht, dass schon am Tag nach Joe Bidens Amtsantritt, einen Tag nachdem der neue Präsident den Baustopp verkündete, das Narrativ der Republikaner frisch aufpoliert wurde, wie man deutlich in der zeitgenössischen Berichterstattung von Fox News hört.
Border protection changes are coming. President Biden yesterday signed an executive order which halted any further construction of the border wall along the southern border. Joining me right now is former acting Customs and Border Protection Commissioner Mark Morgan. Mark, we really want to best understand the implications here.
I was stunned yesterday. Within a couple hours of taking office, President Biden, with a stroke of a pen, Maria, made our country less safe than it was yesterday.
Tatsächlich hat Biden die Mauerbauarbeiten sofort gestoppt. Einige hunderte Kilometer Mauer allerdings waren da schon fertig. Wie ich von Mark erfuhr, kann man sich das allerdings nicht so vorstellen, dass die Mauer irgendwo einfach zu Ende ist. Vielmehr gibt es diverse Abschnitte, die eher lückenhaft erscheinen.
Also du siehst da, wenn du da rumfährst, du siehst so ein Stück Mauer und dann hört das auf. Dann ist da gar nichts. Da läuft also, wir waren in El Paso, war ich mit dem Fotografen unterwegs, der da wohnt, der sich da gut auskennt, und der zeigte mir dann, wir sind rüber nach New Mexico gefahren und dann waren wir an so einer Mauer, wo auf der anderen Seite Kinder kamen und die Hand durch die, das sind ja so Stahlpoller, wo man die Hand durchstrecken kann, und dann Hand durchgestreckt und nach Geld gebettelt haben, und dann fährst du ein paar hundert Meter weiter und dann hört die auf und dann kam ein Hund. Da kam ein Hund rüber aus Mexiko und pinkelte auf amerikanischen Sand und ging wieder zurück nach Mexiko. Und es stehen zum Teil die Bagger noch rum, halb gegrabene Fundamente. Die haben wirklich einfach das Licht ausgemacht da, im übertragenen Sinne. Die Bauarbeiten haben tatsächlich aufgehört, aber das heißt nicht, dass Biden nicht weiter die Grenze befestigen lässt. Sie wollen die Mauer nicht weiterbauen, aber sie bauen weiter Befestigungen, also Zäune und so eine Art Todesstreifen, so ein Niemandslandstreifen. Es werden weiter amerikanische Landbesitzer entlang der Grenze enteignet für diesen Mauerstreifen oder für diesen Grenzstreifen, der da befestigt wird. Also das wird unter Biden im Moment fortgesetzt. Also das ist auch wieder so ein, ne? Es ist nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, wenn man die Schlagzeile liest bei Biden.
Erzähl mir das bitte mit den enteigneten Landbesitzern gleich. Aber ganz grundsätzlich stellt sich doch die Frage, wie sehr ist es denn Biden recht, dass es jetzt schon Teile der Mauer gibt und er guten Mutes sagen kann, ich habe euch versprochen, wir bauen keine Mauer mehr, das machen wir auch nicht, aber die Grenzbefestigungen, die betreiben wir trotzdem weiter.
Das ist aber, ich meine, als Deutsche über Mauern zu reden, finde ich immer ein bisschen schwierig.
Das hat was Spezielles, das stimmt, ja.
Es geht darum, die Leute fernzuhalten. Aber die Mauer bringt ja auch nichts. Also die Leute steigen da drüber. Wir haben ja neulich dieses Video gesehen, nachts, wo die Schmuggler zwei Kinder über die Mauer geworfen haben. Das war in der Nähe von San Diego. Und Mauern sind immer durchlässig. Selbst in El Paso, wo wir waren, wo wirklich fast durch die ganze Stadt so eine Mauer läuft. El Paso und Juarez sind ja eine große Millionenstadt, die durch eine Mauer getrennt sind, ne? Das geht ja ineinander über. Das ist wirklich wie Berlin. Und trotzdem, jeden Abend kommen die darüber. Jede Nacht siehst du da die Leute rüberklettern. Da wir sind ein bisschen rumgefahren. Da sind Leitern, die sind versteckt, so Klappleitern. Die hängen zum Teil hängen die da noch so richtig dran an dem Ding und zum Teil sind die irgendwie liegen die unterm Busch. Also diese Mauerdebatte, finde ich, ist eine rein symbolische Debatte.
Okay, Marc, du hast mich überzeugt. Dann erzähl mir doch bitte, was es mit den Enteignungen auf sich hat, von denen du gerade gesprochen hast. Ich habe mir in diesem Zusammenhang den Begriff Eminent Domain gemerkt.
Eminent Domain, das ist eine Begründung, mit der die Regierung Land beansprucht für die nationale Sicherheit, um das mal ganz grob zu sagen. Das kann auch innerhalb des Landes sein, wenn sie irgendwo eine Militärbasis bauen wollen. Aber der Trump hat das sehr forciert an der Grenze. Da gibt es in Texas zum Beispiel eine Familie in Mission, Texas, die lebt dort länger an der Grenze, seit es die Grenze gibt. Die sind damals gekommen, 1750 circa. Das Land war ein Geschenk des spanischen Königs. Das waren irgendwie 100.000 Hektar. Das war ein Riesending. Und dann irgendwann wurde Texas zu einem Bundesstaat, zu einem amerikanischen. Und die Grenze verlief dann da entlang. Die sagen, wir sind nicht über die Grenze gekommen, die Grenze ist über uns gekommen. Das sind aber auch Latinos. Die leben seit Generationen da und haben über die Generationen hinweg halt immer mehr Land verloren durch Verkauf, durch Steuern. Und haben jetzt noch irgendwie diese Familie, die heißen Cavazos, die haben noch 31 Hektar da. Und der Trump hat gesagt, so, wir wollen jetzt die Mauer genau durch euer Grundstück ziehen. Also die Mauer ist dann ein paar hundert Meter vom Fluss entfernt. Also die Grenze ist ja eigentlich mitten im Fluss. Und das heißt, alles zwischen dem Fluss und dieser Mauer ist dann Niemandsland. Und da haben die zum Beispiel Ferienwohnungen gebaut, die vermieten. Da haben sie ihren Steg, da haben sie eine kleine Kirche. Das Dorf. Und das wäre dann alles nach diesem Plan im Niemandsland. Also stell dir mal vor, ne, wie in Berlin damals, ne, diese ganzen Geschichten.
Hat sich denn jetzt durch den Regierungswechsel etwas für die Familie Cavazos, richtig, geändert?
Die Familie hat dagegen geklagt und haben gehofft, dass sich die Klage so lange hinzögert, bis Biden Präsident ist, was auch der Fall ist. Und trotzdem hat das Gericht im April der Regierung Recht gegeben. Das heißt, die verlieren jetzt so ein Streifen Land mitten durch ihr eigenes Land. Und da soll jetzt zwar keine Mauer mehr wohl gebaut werden, aber was weiß ich, ne, was anderes. Ein Zaun, ein Graben, da haben die ja viele verschiedene Sachen, die da existieren. Und die beiden Regierungen hat bisher, also das Justizministerium ist der Kläger, haben da bisher nicht gesagt, nee, wir verzichten da drauf.
Wenn man das jetzt zusammenbindet, nach allem, was du gerade gesagt hast, ist es doch aber totaler Irrsinn, weil es hat nichts daran geändert, dass der Flüchtlingszustrom weiter fließt. Im Gegenteil, es ist sogar mehr geworden. Es wirkt ja auch nicht so von den Aktionen her, als ob es regulierend eingreift, sondern es ist ja im Grunde nur verwaltend. Nämlich die Leute werden abgeholt und wieder zurückgeschickt. Mehr oder weniger. Wieso macht man sowas? Da müsste es doch eigentlich eine Riesendiskussion drüber geben in Amerika.
Gibt es, aber hauptsächlich auf republikanischer Seite, um den Biden einen an die Backe zu schmieren. Biden hat das noch nicht so als Priorität begriffen, dieses Thema. Oder er sieht das noch nicht so als Priorität, was auch verständlich ist. Er ist erstmal an Corona gegangen, was super funktioniert hat. Jetzt kommt die Wirtschaft dran, jetzt kommt die Infrastruktur dran als nächstes. Und dann ist wahrscheinlich die Grenze dran. Ich meine, was will der Biden noch machen? Was kann man machen? Du kannst den Strom nicht drosseln. Du kannst nicht sagen, kommt nicht.
Do you have to say quite clearly, don't come?
Yes, I can say quite clearly, don't come. And what we're in the process of getting set up, and it's not going to take a whole long time, is to be able to apply for asylum in place. So don't leave your town or city or community.
Er hat ja gesagt, kommt bitte nicht. Er hat da ja tatsächlich wörtlich gesagt am Anfang. Und das hören die aber nicht. Und das verstehe ich natürlich auch wieder, ne? Wenn die Zustände, wenn du die da anguckst. Das heißt, du kannst das nur irgendwie managen. Die haben aber noch keine kluge Methode gefunden, das so zu managen, dass das nicht wie eine Krise aussieht. Weil auch Trump so ein Chaos hinterlassen hat und so ein Backlog an Bürokratie. Also 4 Jahre wurde da nichts getan, außer eingesperrt. Da wurde kein Verfahren weitergetrieben. Da wurden ja auch die Asylanträge, konnte man ja überhaupt nicht einreichen. Also die Leute waren ja zum Teil unter Trump, mussten sie ja in Mexiko in ganz horrenden Lagern dort warten, um irgendwann dann ihren Asylantrag von dort aus in den USA einzureichen. Das ist auch ein Thema. Diese Leute aus diesen Lagern, die sitzen da immer noch. Und die werden jetzt unter Biden, eine dritte Sache, die sich geändert hat, langsam reingelassen. Stück für Stück. Du hast ja irgendwie Beschränkungen, einfach durch die physischen Beschränkungen. Du kannst nicht auf einmal alle reinlassen. Geht auch nicht. Also das muss ja auch irgendwie verarbeitet werden, dass die Leute dann auch eine ordentliche, nähere Zukunft haben und nicht einfach dann alleingelassen werden. Also es ist ein wahnsinnig vertrackstes Thema und das liegt nicht nur an Biden oder an Trump oder an Obama. Da haben sich seit George W. Bush schon alle Präsidenten die Zähne dran ausgebissen, ohne dass da, es gab, ich weiß nicht, früher, ich habe berichtet im Kongress über Einwanderungsreformen, damals noch Ted Kennedy und diese ganzen Leute, die sich da so engagiert haben, John McCain, alles gescheitert, weil die Republikaner halt doch dann immer wieder auf die Bremse drücken und blockieren, gerade jetzt unter Mitch McConnell und seinen Konsorten im Senat. Es ist ein erschütterndes Thema, wo man wirklich ratlos davonkommt und einfach nur sagen kann, was ich am Anfang gesagt habe, die Amerikaner dort unten, die dort leben und damit jeden Tag zu tun haben und auch darunter leiden, kümmern sich so bewundernswert um die Leute und heißen die so willkommen, weil die auch zweisprachig aufgewachsen sind. Ne? Also die meisten Leute, die ich da getroffen habe, haben Eltern aus Mexiko oder sind in Mexiko damals in den Kindergarten gegangen. Ne? Also das ist ja, man lebt halt da between the border.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es immer einen größeren Antrieb gibt, ein Problem zu lösen, wenn du das Problem jeden Tag siehst. Und eben nicht aus Washington oder aus anderen Teilen der USA auf eine ferne Grenze blickst und immer nur erzählst, kriegst irgendwie, ja, die wollen rein, die wollen rein, die wollen rein.
Ja, aber dann hast du wieder so örtliche Dumpfbacken, pardon me, aber wie Ted Cruz oder John Cornyn, die republikanischen Senatoren, die ja auch von da sind. Ted Cruz hat sich mit schusssicherer Weste und von irgendwelchen Maschinengewehren umgeben, hat er sich auf so einem Schlauchboot über den Rio Grande schippern lassen, um zu demonstrieren im Video, wie gefährlich das ist, und flüsterte so in die Kamera, und jetzt da hinten sind die Schmuggler und da hinten sind die Drogenhändler.
We're at the edge of the river. On the other side of the river is Mexico. The other side of the river we have been listening to and seeing cartel members, human traffickers, right on the other side of the river. Waving flashlights, yelling and taunting Americans, taunting the Border Patrol.
Ich habe mir die Stelle zeigen lassen. Wir sind ja auch auf dem Fluss rumgefahren. Ich habe mir die Stelle zeigen. Das ist direkt neben dem Streichelzoo. Also das ist alles Bullshit. Alles Bullshit. Nur aus politischen Erwägungen. Also damit kommst du natürlich dann auch nicht weiter. Ne, solange du solche Leute in den Senat wählst und solange Texas halt so restriktive Wahlgesetze hat, dass die Republikaner da immer weiter durchkommen, immer wieder, ändert sich da auch nichts.
Was machen wir denn nur aus dem Dilemma, Mark? Kannst du eine Prognose abgeben, wie sich das weiterentwickeln wird? Wird Kamala Harris dort ihren Zauber entfalten, der ihr politisch immer zugesagt wird? Wird sich Biden kümmern? Wird es vielleicht, das habe ich noch gar nicht gefragt, eine gemeinsame Bemühung mit der Regierung Mexikos geben, die ja auch angedacht war?
Ja, die wird es auf jeden Fall geben. Und das ist in der Mache. Nur wie gesagt, Biden hatte bisher andere Prioritäten. Und ich glaube, dass er das als nächstes auf die große Liste nimmt. Es gibt auch Gespräche mit Mexiko, dass die Grenze auf ihrer Seite ein bisschen besser sichern. Also da gibt es viele Optionen natürlich, die besprochen werden, die schon auch unter Trump besprochen wurden. Die Frage ist natürlich, ob die Mexikaner da so mitmachen, und die wollen natürlich da im Gegenzug auch was für haben. Und dann kommst du wieder auf die ganze Handelskrieg-Debatte. das wird alles damit rein. Ne? Und ich glaube, also der Anstieg jetzt ist, das sagt auch der Mayorkas, der Heimatschutzminister, ist jetzt so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Aber das ist auch saisonal. Also das wird sich auf Dauer, wird sich das alles nicht ändern. Man muss halt schon die Bürokratie auch ein bisschen verbessern, das Management dieser Menschenmengen, die da ankommen, und dass man das human macht, menschlicher macht, effizienter. Das hat der Biden versprochen. Und bisher hat er all seine Versprechungen eingehalten. Also ich hoffe mal, dass er bald dann jetzt auch an dieses Thema kommt.
Das ist die Situation an der US-amerikanischen Südgrenze. Zumindest im Moment. Im nächsten Jahr könnte die hauchdünne Mehrheit der Demokraten im Kongress verschwinden. Und in 3,5 Jahren sind wieder Wahlen, bei denen erneut Donald Trump für die Republikaner antreten könnte. Oder sein Sohn Don Jr. Oder sogar Ted Cruz. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Mark Pitzke in New York für die virtuelle Reise an die Südgrenze der USA. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Philipp Fackler hat mich bei dieser Folge unterstützt. Alles, was Sie vom Spiegel hören können, finden Sie stets bei spiegel.de und in Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts. Wir hören uns allerdings erst in 3 Wochen wieder, denn 8 Milliarden macht eine kleine Sommerpause bis zum 2. Juli. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.